NDR Info. Echo des Tages.
Mit Joachim Hagen am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Die Themen heute. Der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden hat in Russland Asyl erhalten und darf den Moskauer Flughafen verlassen. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Seit heute wird das Betreuungsgeld an Eltern ausgezahlt, die ihre Kleinkinder nicht in die Kita schicken, und der politische Streit darum geht unvermindert weiter. In Deutschland wächst die Zahl der Wohnungslosen. Präsident Mugabe hat die Wahlen in Simbabwe offenbar gewonnen. Und in Wacken beginnt die Zeit der Headbanger. Das Heavy-Metal-Festival ist eröffnet. Mehr als einen Monat musste der ehemalige Mitarbeiter des amerikanischen Geheimdienstes NSA, Edward Snowden, im Transitbereich des Moskauer Flughafens ausharren. Weiterreisen konnte er nicht, da er von den Vereinigten Staaten per Haftbefehl gesucht wird. Nach Russland einreisen durfte er aber auch nicht, da es sich die russische Regierung nicht mit der amerikanischen Regierung verderben wollte. Heute kam plötzlich die erlösende Nachricht. Die russischen Behörden haben Snowden vorläufiges Asyl gewährt und er durfte den Flughafen verlassen. Christina Nagel berichtet.
Am frühen Nachmittag trat Snowdens russischer Anwalt Anatoli Kutscherena im Terminal des Moskauer Flughafens Scheremetjewo vor die Presse. In der Hand eine Farbkopie der neuen russischen Ausweispapiere von Edward Snowden. Ich bin zum Flughafen gekommen, um den Mitarbeiter der Migrationsbehörde zu begleiten. Er hat Snowden die Bescheinigung über die Gewährung vorübergehenden Asyls in der Russischen Föderation überreicht. Gewährt wird das Asyl zunächst für ein Jahr, es kann aber beliebig verlängert werden. Nach 5 Jahren hat Snowden zudem die Möglichkeit, die russische Staatsbürgerschaft zu beantragen. Snowden habe den Transitbereich direkt nach der Übergabe der Papiere verlassen, allein in einem Taxi. Wohin er gefahren sei, bleibe geheim, schließlich sei er der am meisten gesuchte Mensch der Welt, erklärte sein Anwalt. Der Sicherheitsaspekt ist für ihn sehr wichtig. Die Papiere geben ihm das Recht auf vorübergehendes Asyl in Russland. Er kann sich damit seinen Wohnort selbst aussuchen. Er kann im Hotel wohnen oder auch eine Wohnung anmieten. Snowden werde selbst entscheiden, ob er zusätzlichen Schutz, zum Beispiel in Form einer Leibwache, benötige, sagte Kutscherena. Der 30-Jährige wird von den USA per Haftbefehl gesucht, weil er umfangreiches Material über Spähprogramme des amerikanischen Geheimdienstes NSA an Medien weitergegeben hatte. Das amerikanische Justizministerium hatte in der vergangenen Woche noch einmal versucht, eine Auslieferung des IT-Spezialisten zu erreichen. Snowden, hieß es in einem Brief, werde ein fairer Prozess garantiert, er werde nicht gefoltert und ihm drohe auch nicht die Todesstrafe. Russland lehnte erneut ab. Zu Recht, wie Kutscherena im russischen Fernsehen erklärte. Alle Anfragen kamen in ultimativer Form. Sie interessierte nichts anderes. Wenn wir sagten, gut, vielleicht irren wir uns und kennen nicht alle internationalen Regeln, dann sagen sie uns das. Aber das ist nicht passiert. Das hat mich überrascht. Das ist nur Zirkus, nur Show. Snowden werde bei Zeiten zu all dem öffentlich Stellung nehmen. Aber jetzt braucht er erst einmal etwas Zeit, um sich einzugewöhnen. Er hat sich sehr lange im Transitbereich aufgehalten, deshalb bittet er um Verständnis. Snowden sei müde und ausgelaugt. Die russische Menschenrechtlerin Ludmila Alexejewa erklärte, sie sei froh, dass Snowden vorläufiges Asyl in Russland bekommen habe. Allerdings sei es schade, dass ein Kämpfer für Freiheit und Menschenrechte ausgerechnet in einem Land lande, das solche Rechte selbst verletze. Der außenpolitische Berater des russischen Präsidenten, Uschakow, sagte, er rechne nicht damit, dass sich das Asyl für Snowden negativ auf die russisch-amerikanischen Beziehungen auswirken werde. Es handle sich um eine Angelegenheit mit, so wörtlich, eher unbedeutendem Charakter. Es gebe auch keine Hinweise darauf, dass der für September geplante Besuch von Präsident Obama in Russland abgesagt werde.
Also eine Angelegenheit mit eher unbedeutendem Charakter? Das sieht die amerikanische Regierung offenbar ganz anders. Wie stark belastet das Asyl für Snowden das russisch-amerikanische Verhältnis? Hören Sie dazu unseren Kommentar von Ralf Siener.
Eine neue Eiszeit zwischen Washington und Moskau ist durch das russische Asyl für den Computerexperten Edward Snowden und durch den außenpolitischen Dilettantismus von Barack Obama geradezu programmiert. Abgekühlt war das Verhältnis zwischen den USA und Russland ohnehin. Die Körpersprache der Präsidenten Putin und Obama beim letzten G8-Gipfel in Irland sprach Bände. Kein NSA-Spionageprogramm war nötig, um zu sehen, Barack und Wladimir haben sich nichts mehr zu sagen, jedenfalls nichts Konstruktives. Russland grenzt deutlich näher an die USA als Kuba. Und doch trennen mittlerweile das Weiße Haus und den Kreml buchstäblich Welten. Selten seit dem Ende des Kalten Krieges war das Verhältnis so frostig. Und daran trägt Obamas manischer Versuch, Putin zur Auslieferung des NSA-Experten und Whistleblower Snowden zu bewegen, einen erheblichen Anteil. Obama agiert in der Snowden-Russland-Affäre wie ein Amateurpräsident. Der angeblich so coole Analytiker Obama erkennt nicht, dass der Machtmensch Putin für die Weltpolitik unendlich wichtiger ist als der NSA-Enthüller Snowden. Der US-Präsident macht mittlerweile die kleinkarierte Rache zum Leitprinzip seiner Politik. Um jeden Preis wollte Obama Snowden ausgeliefert haben. Der US-Präsident entblödete sich nicht, seinen Justizminister einen Brief an Moskau schreiben zu lassen, nach der Devise, wir Amerikaner sind sogar bereit, auf unsere klassischen Instrumentarien Folter und Todesstrafe zu verzichten, wenn ihr, liebe Russen, uns nur den Whistleblower Snowden ausliefert. Entlarvender für die Haltung Obamas gegenüber unliebsamen Informanten und möglichen Geheimnisverrätern hätte das Schreiben nicht sein können. Sich gegenüber einem eiskalten Machiavelli wie Putin in eine dermaßen lächerliche Position der Selbstentblößung zu begeben, spricht Bände über Obamas außenpolitisches Format diesseits der brillanten Reden. Der peinliche Bittstellerbrief hat nicht nur nichts genutzt, was von vornherein absehbar war, die US-Demutsgeste war auch absolut kontraproduktiv, denn Obama steht jetzt als der vollends Blamierte da. Wenn der US-Präsident jetzt auch noch den Fehler begeht, in die Rolle der beleidigten Primadonna zu schlüpfen und nicht beim G20-Gipfel in September in Petersburg zu erscheinen, dann kann man das Verhältnis zwischen Washington und Moskau gleich ganz vergessen. Das wiederum ist für die Brennpunkte dieser Welt fatal. Denn ganz gleich, ob in Syrien, im Iran oder beim Abzug der NATO-Truppen aus Afghanistan, ohne ein Minimum an russisch-amerikanischer Kooperation werden diese Krisenherde noch unkalkulierbarer. Die Zusammenarbeit mit Russlands Präsidenten wegen einem Whistleblower wie Edward Snowden vollends aufs Spiel zu setzen, das ist die bisher größte Fehlleistung von Barack Obama.
Das war ein Kommentar von Ralf Siener. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Schon im Vorfeld wurde heftig über Sinn und Unsinn dieser beiden Regelungen gestritten. Ab heute sind sie in Kraft. Ab heute hat jedes Kind unter 3 Jahren einen gesetzlichen Anspruch auf einen Kita-Platz. Und ab heute gibt es auch einen gesetzlichen Anspruch auf ein Betreuungsgeld von 100 Euro pro Monat, wenn das Kind nicht in die Kita geht. Doch mit dem Stichtag ist der Streit um diese beiden Neuregelungen noch lange nicht vorbei. Arne Meyer berichtet.
Wie steht es eigentlich um die Kinderbetreuung in Deutschland? Profis und Praktiker beantworten Christina Schröder diese Frage. Seit einigen Tagen ist die Bundesfamilienministerin auf Kita-Reise. Hamburg und Schleswig-Holstein waren heute ihre Station. Am 1. August, dem Tag der Einführung des Betreuungsgeldes und des Rechtsanspruches auf Betreuung für Kinder unter 3 Jahren. Und die CDU-Politikerin stellte zufrieden fest, im Laufe dieses Kita-Jahres werden über 800.000 entsprechende Betreuungsplätze zur Verfügung stehen.
Nach diesen Zahlen haben wir für das Kita-Jahr 2013-2014 nahezu ausreichend Plätze und die Länder sagen, dass damit der Bedarf gedeckt ist. Die spannende Frage ist jetzt, ob die Feinsteuerung vor Ort auch funktioniert, ob jeweils dort so hoch wie dann auch die Nachfrage der Eltern ist, auch das Angebot an Kita-Plätzen ist.
Die Feinsteuerung scheint aber noch nicht überall zu funktionieren. Das gab heute der Deutsche Städtetag zu. Vor allem in Groß- und Universitätsstädten, wo der Bedarf sehr hoch sei, gäbe es noch Lücken. Aber am heutigen Tag endet ja nicht der Ausbau der Betreuungsplätze, das betonte auch Schröder.
Da geht es dann um Betreuungsschlüssel, da geht es dann um Sprachförderung. Und deswegen, wir haben hier eine wichtige Etappe erreicht, aber es wird weitergehen.
Am besten nicht weitergehen sollte es nach Meinung der Opposition mit dem Betreuungsgeld. Dafür, so SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles, würden jetzt Milliarden verplempert. Das sehen auch viele Eltern so, hat Nahles in Gesprächen festgestellt. Und deswegen sei diese finanzielle Leistung ihrer Meinung nach auch ein Flop.
Der Grund dafür ist, dass das Betreuungsgeld an den Bedürfnissen der Familien völlig vorbeigeht. Wenn ich mit den Familien im Gespräch bin, dann wollen die verlängerte Kita-Öffnungszeiten, dann wollen sie gut ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher, dann wollen sie gut bezahlte Erzieherinnen und Erzieher und dann wollen sie vor allem auch mehr Angebote, also mehr Kita-Plätze. Das sind die Prioritäten.
Und tatsächlich scheint bei vielen Eltern die Beantragung des Betreuungsgeldes auf der Prioritätenliste nicht ganz oben zu stehen. Die Zahl der ausgefüllten Formulare bewegt sich bis jetzt auf äußerst niedrigem Niveau. Anspruch auf die Leistung in Höhe von monatlich 100 Euro haben Eltern, die ihr ab dem 1. August 2012 geborenes Kind selber betreuen. Gezahlt wird es direkt nach Auslaufen des Elterngeldes, also ab dem 15. Lebensmonat des Kindes und dann bis maximal zum 3. Geburtstag. Ab 1. August des kommenden Jahres gibt es 150 Euro monatlich. Einen Antrag können Eltern bei den örtlichen Behörden stellen. Vor allem die CSU hatte für das Betreuungsgeld gekämpft. Ein Fehler befand heute auch Grünen Fraktionschef und Spitzenkandidat Jürgen Trittin.
Das Betreuungsgeld wird 1,8 Milliarden Euro Steuergelder kosten. Wenn man das umrechnet, dann sind das jährlich 33.333 Kita-Plätze.
Deswegen würde eine eventuell nach der Wahl an die Macht kommende rot-grüne Bundesregierung das Betreuungsgeld auch sofort wieder abschaffen. Das zumindest betonten Trittin und Nahles.
Deutschland ist ein reiches Land. Im Durchschnitt besitzt jeder Haushalt ein Vermögen von mehr als 100.000 Euro. Aber das ist eben nur ein Durchschnittswert. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Besonders deutlich wird das an der wachsenden Zahl der Wohnungslosen. Darauf machte heute die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungshilfe aufmerksam. Daniel Schmidhäusler berichtet.
Die Zahl der Wohnungslosen in Deutschland ist drastisch gestiegen. Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungshilfe schätzt, dass im vergangenen Jahr 284.000 Menschen keine Wohnung hatten. 15% mehr als zwei Jahre zuvor. Für 2016 prognostiziert der Direktor der BRGW, Specht, sogar noch einen weiteren Anstieg um 30% auf dann 380.000 Menschen.
Wir müssen leider davon ausgehen, dass dieser Anstieg, sowohl der bisherige Anstieg bis zum letzten Jahr 2012 als auch der für die Zukunft, deutlich dramatischer noch ist, als wir ihn noch vor einem Jahr oder vor zwei Jahren erwartet haben.
65.000 Mieter mussten laut Wohnungslosenhilfe im vergangenen Jahr ihre Wohnung räumen. Dabei hat der Verband nicht nur Zwangsräumungen berücksichtigt. In gut zwei Dritteln der Fälle seien die Mieter schon vorher ausgezogen. Sie kämen dann meist kurzfristig bei Freunden und dann in Heimen oder Notunterkünften unter. Aber auch die Zahl der Menschen, die ohne jede Unterkunft auf der Straße leben, sei stark gestiegen. Innerhalb von zwei Jahren um 10% auf 24.000 im Jahr 2012. Die Zahlen der Studie beruhen zum großen Teil auf eigenen Schätzungen, räumt Specht ein und fordert die umgehende Einführung einer bundesweiten Wohnungsnotfallstatistik.
Wir müssen schätzen, weil es in diesem Land tatsächlich noch möglich ist, dass die Zahl der Wohnungslosen nicht gezählt wird. Das ist ein Skandal eigener Art. Es wird ja alles Mögliche gezählt, von Kühen über Schlachtungen, über Bienenvölker, alles. Nur die Wohnungslosen, da sieht man sich offensichtlich nicht in der Lage.
Lediglich Nordrhein-Westfalen verfügt über eine solche Erhebung. Seit 20 Jahren werden dort die Wohnungslosen erfasst. Ursachen für Wohnungslosigkeit sehen die Autoren der Studie in den extrem gestiegenen Mietpreisen. Speziell in Ballungsgebieten bei gleichzeitig schrumpfendem Sozialwohnungsbestand. Doch nicht nur Großstädte seien betroffen, betont Vizedirektorin Rosenke.
Also in den Landkreisen rund um Hamburg, rund um München, da haben sie eine ganz ähnliche Entwicklung wie im Zentrum selbst. Also auch in den letzten Jahren deutlich gestiegene Mietpreise und auch zunehmende Wohnungslosigkeit.
Erschwerend hinzugekommen seien außerdem die Folgen der Hartz-Gesetze. Insbesondere die Sanktionen für junge Erwachsene trieben diese oft aus den Wohnungen heraus. Auch die große Zahl der im Niedriglohnsektor Beschäftigten sei besorgniserregend.
Angesichts dieser Sachlage fordern wir diese, aber auch die künftige Bundesregierung, die ja im Herbst neu gewählt wird, auf, diese Lebenslagen der Verarmten und Wohnungslosen Menschen endlich zur Kenntnis zu nehmen und konkrete Maßnahmen zur Verbesserung auf den Weg zu bringen.
Konkret fordert der BRGW-Chef eine aktive Wohnungsbaupolitik, echte Mietobergrenzen und einen Ausbau der Prävention von Wohnungsverlusten mit zentralen Fachstellen in den Gemeinden. Ähnlich der Energiepolitik brauche es jetzt, so Specht, eine sozialpolitische Wende.
Schon die Klage entbehrt nicht einer gewissen Unverfrorenheit. Ein Mann hatte sich seine Einfahrt schwarz pflastern lassen, dann war er mit der Arbeit des Handwerkers nicht zufrieden und verklagte ihn auf Nachbesserung. Eigentlich eine klare Sache. Wer keine Steuern bezahlt, hat auch keinen Garantieanspruch. Aber so einfach war die Sache offenbar doch nicht. Heute musste sich der Bundesgerichtshof in Karlsruhe damit befassen. Doch das Urteil fiel dann doch eindeutig aus. Martin Röber berichtet.
Schlechte Karten für Privatleute, die sich auf Schwarzarbeit einlassen. Liefern die Handwerker Pfusch, kann man keine Beseitigung der Mängel verlangen. Im aktuellen Musterfall ging es um eine Grundstückseinfahrt, die für 40 Tonnen Laster geeignet sein sollte. Der Auftraggeber einigte sich mit dem Handwerker, 1800 Euro ohne Rechnung, bar auf die Hand und ohne Abführung der Umsatzsteuer. Nachdem die Einfahrt gepflastert war, stellte sich heraus, der Sand des Untergrundes war zu dick, es gab Dellen und Spuren. Die Beseitigung der Mängel hätte ein Mehrfaches des Werklohnes gekostet. Der Handwerker verweigerte die Mängelbeseitigung, der Auftraggeber klagte und der Bundesgerichtshof entschied, nach dem seit August 2004 geltenden Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz liegt hier ein Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot vor. Der Handwerkervertrag war deshalb nichtig und ohne wirksamen Vertrag gibt es auch keinen Anspruch auf Beseitigung der Mängel. Hohes Risiko also für Bauherren. Sie haben praktisch keine Rechte, wenn der Pfusch am Bau auf Schwarzarbeit beruht.
Erst die EU-Außenbeauftragte Ashton, jetzt Bundesaußenminister Westerwelle. Die Europäische Union versucht sanften Druck auf die neue ägyptische Regierung auszuüben, den Streit mit den Anhängern des gestürzten Präsidenten Mursi nicht noch weiter anzuheizen. Und dafür brauchte Westerwelle heute in Kairo sein ganzes diplomatisches Geschick. Uwe Lüb berichtet.
Bundesaußenminister Westerwelle trat vorsichtig auf in Ägypten. Zuvor erhobene Forderungen, Präsident Mursi müsse freigelassen werden, wiederholte er nicht. Und von einem Putsch des Militärs wollte er schon gar nicht sprechen. Überhaupt ist nach Ansicht Westerwelles noch gar kein abschließendes Urteil über die Entwicklung in Ägypten möglich.
Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt keine völkerrechtliche Qualifikation vorzunehmen dessen, was in Ägypten stattgefunden hat. Wir werden das auch nicht tun, sondern wir werden die weiteren Entwicklungen in Ägypten genauestens beobachten.
Beobachten oder sich zumindest eine fundierte Meinung bilden konnte Westerwelle durchaus. Die Liste seiner Gesprächspartner war lang. Sie reicht von Übergangspräsident Mansour, dessen Vize El-Baradei, bis zu Armeechef Al-Sisi, der zurzeit als eigentlich starker Mann des Landes gilt. Doch Westerwelle wollte auch mit den Muslimbrüdern des abgesetzten Präsidenten Mursi sprechen, konkret mit dem Chef des politischen Arms der Bewegung, Darak. Über all diese Gespräche hieß es nur, sie seien lang und ernsthaft gewesen. Einzelheiten sind nicht bekannt. Aber nach seinem Auftaktgespräch heute Vormittag mit Ägyptens Außenminister Fahmy machte Westerwelle klar, wie er sich den Übergangsprozess Ägyptens zu einer neuen demokratisch gewählten Regierung vorstellt. Eine Art runder Tisch solle her.
Für eine friedliche und gute Zukunft Ägyptens ist es notwendig, dass alle gesellschaftlichen Kräfte in den Transformationsprozess einbezogen werden und dass jeder Anschein von selektiver Justiz auch vermieden werden muss.
Für die amtierende Regierung Ägyptens stimmte Außenminister Fahmy zwar grundsätzlich zu. Alle gesellschaftlichen Gruppen sollten den Übergang mitgestalten, mit einer Einschränkung. Wer zu Gewalt aufruft oder sich daran beteiligt, macht sich zweifelsohne strafbar und kommt vor Gericht. Damit ist klar, dass zumindest viele führende Vertreter der Muslimbrüder ihr Land nicht mit neu gestalten werden. Möglicherweise wird das Land vor einem solchen Prozess ohnehin von neuen gewalttätigen Auseinandersetzungen erschüttert. Die Regierung hat gestern angeordnet, die beiden großen Protestlager der Muslimbrüder zu räumen. Heute hieß es in einer Erklärung der Regierung, wer freiwillig gehe, werde nicht belangt. Tausende Menschen in den Lagern widersetzen sich. Sie haben Barrikaden aus Sandsäcken, Reifen und Ziegelsteinen errichtet, hinter denen sie mit Helmen und Stöcken in Stellung gegangen sind, womöglich auch mit Schusswaffen. Die Menschen wollen mindestens erreichen, dass Mursi freikommt. Auch Frauen und Kinder sind in den Lagern. Die Polizei hält sich bislang zurück. Einen konkreten Termin für die Räumung hat die Regierung nicht genannt. Doch möglicherweise warten die Verantwortlichen nur darauf, dass Westerwelle morgen früh wieder abreist.
Spanien steckt nach dem Platzen der Immobilienblase immer noch mitten in einer Rezession. Dazu kommt eine Korruptionsaffäre in der Regierungspartei von Ministerpräsident Rajoy. Der Schatzmeister der Partei hatte zugegeben, jahrelang schwarze Kassen unterhalten zu haben. Davon habe auch Rajoy profitiert. Heute nahm Rajoy erstmals vor dem Parlament Stellung zu diesen Vorwürfen. Aus Madrid, Susanne Heberer.
Es war eine engagierte Debatte heute im spanischen Parlament. Nichts weniger als die Zukunft des Regierungschefs stand zur Diskussion. Mariano Rajoy und seine Volkspartei stehen unter Druck. Seit Monaten machen ihnen Korruptionsvorwürfe schwer zu schaffen. Heute nun nahm der Ministerpräsident zum ersten Mal im Parlament Stellung zu den Anschuldigungen, die der ehemalige Schatzmeister der Volkspartei gegen ihn und andere führende Parteimitglieder erhoben hatte. Luis Bárcenas sitzt seit Juni unter anderem wegen Bestechung und Steuerhinterziehung in Untersuchungshaft. Er hatte dem Untersuchungsrichter erklärt, er habe viele Jahre lang Schmiergeld, vor allem aus der Bauwirtschaft, in schwarzen Kassen verbucht und in bar an Spitzenleute seiner Partei verteilt, auch an Rajoy. Der Regierungschef wies alle Anschuldigungen zurück. Es seien Lügen und bösartige Unterstellungen über ihn verbreitet worden, sagte er. Sein einziger Fehler sei gewesen, seinem Schatzmeister zu lange vertraut zu haben. Ich habe mich geirrt und das tut mir leid, aber es war so. Ich habe mich geirrt, als ich jemanden weiterhin unterstützt habe, der, wie sich nun herausgestellt hat, das Vertrauen nicht wert war. Einen Rücktritt schloss er kategorisch aus. Ich werde mich zu keiner Schuld bekennen, denn ich bin nicht schuldig. Und da ich unschuldig bin, werde ich auch nicht zurücktreten und Neuwahlen anstreben, denn das ist das Schlimmste, das dem Land im Moment passieren kann. Als Konsequenz aus der Affäre werde die Regierung die Antikorruptionsgesetze sowie die Vorschriften für die Vergabe öffentlicher Aufträge verschärfen. Die Opposition gab sich damit nicht zufrieden. Sozialistenchef Rubalcaba forderte in der Debatte noch einmal nachdrücklich Rajoys Rücktritt. Der Regierungschef habe nicht die Wahrheit gesagt, als er sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen habe. Und deshalb sage ich Ihnen, dass Sie als Repräsentant der spanischen Regierung ein Problem für die Demokratie sind. Sie haben gesagt, man kann als Regierungschef nicht jeden Tag auf jedes Gerücht eingehen. Aber ich sage Ihnen was. Dieses Verhalten ist nicht mehr gut, wenn es dem Land schadet, dass man regiert. Und das ist die Wahrheit. Sie schaden Spanien. Und deshalb fordere ich Sie noch einmal auf, zurückzutreten. Por eso, señor Rajoy, hoy aquí le pido que se marche. Die Volkspartei Partido Popular hat seit der Wahl im November 2011 eine absolute Mehrheit im spanischen Parlament. Das nutzte die Regierung, um harte Reformschritte durchzusetzen. Das Platzen der Immobilienblase hatte in dem hochverschuldeten Land zum wirtschaftlichen Absturz geführt.
Gestern wurde in Simbabwe ein neuer Präsident gewählt und eigentlich wurde das Ergebnis der Wahl erst für den kommenden Montag erwartet. Doch jetzt ging alles schneller als gedacht. Der alte Präsident Mugabe bleibt im Amt. Sein Gegenkandidat hat seine Niederlage eingestanden.
Guten Morgen, trotz allem wünscht Morgan Tsvangirai. Es ist der Beginn einer Kapitulation. Diese Wahl war eine riesige Farce. Ihre Glaubwürdigkeit ist durch die Verletzung vieler Regeln ruiniert. Das Ergebnis ist nicht rechtmäßig. Diese Wahl entspricht nicht internationalen Standards und sie spiegelt auch nicht den Willen der Bevölkerung wider. Dies sei ein trauriger Tag für Simbabwe. Eigentlich habe er gehofft, dass es nach der Wahl vorangehe, aber nun stehe das Land vor dem Kollaps. Unterstützung bekommt Tsvangirai von mehreren Bürgerrechtsorganisationen wie dem Zimbabwe Election Support Network. Auch deren Vorsitzender Dr. Solomon Zwana zweifelt die Glaubwürdigkeit der Wahlen an. Die einseitige Berichterstattung der staatlichen Medien, die Einschüchterungskampagnen in den ländlichen Gegenden, die mangelnde Aufklärung der Wähler, der übereilte Wahlvorgang und die Unterdrückung von Bürgerrechtlern, das alles stellt diese Wahl ernsthaft in Frage. Als kompletten Unsinn bezeichnet Minister Xavier Kashukuvere von Robert Mugabes Partei ZANU-PF die Vorwürfe. Man habe Tsvangirai vernichtend geschlagen, es sei ein Erdrutschsieg für Mugabe. Der werde trotz seiner 89 Jahre die kompletten 5 Jahre Amtszeit als Präsident dienen. Der autoritäre und greise Präsident Mugabe selbst hat sich noch nicht geäußert. Das offizielle Wahlergebnis gibt es noch nicht, ebenso wenig wie die endgültigen Berichte der Wahlbeobachter der Afrikanischen Union und der südafrikanischen Staatengemeinschaft SADC. Letztere hat in den vergangenen Jahren immer wieder versucht, Einfluss auf Mugabe zu nehmen. Momentan sieht es aber mal wieder so aus, als blieben die Menschen in Simbabwe gestraft mit einem autoritären Präsidenten, der das Land systematisch heruntergewirtschaftet hat.
Jan-Philipp Schlüter berichtete aus Simbabwe. Am Montag präsentiert sich der Neue in den Tagesthemen. Thomas Roth, zuletzt ARD-Korrespondent in New York, wird dann zum ersten Mal als Anchorman die Zuschauer begrüßen. Heute erzählte er schon mal, mit welchen Gefühlen er sich auf seinen künftigen Arbeitsplatz vorbereitet. Astrid Korall war dabei.
Eine Wohnung hat Thomas Roth in Hamburg noch nicht gefunden. Seine Möbel und Bücher sind auch noch nicht da. Was vor allem daran liegt, dass der Ruf der Tagesthemen vor einigen Wochen so überraschend für ihn kam. Und so musste sich der bisherige ARD-Korrespondent recht schnell von New York verabschieden.
Alle Abschiede sind nicht leicht. Das kommt immer darauf an, warum man sie nimmt. Also in welche Richtung man sich nach vorne bewegen kann. Insofern, ja, der Abschied aus New York war schwer. Ich war sehr, sehr gerne dort. Aber auf der anderen Seite ist die Ankunft in Hamburg natürlich wunderbar. Es ist eine großartige Stadt, eine großartige Redaktion. Und insofern bin ich gern dann von dort weg.
Eine kleine Freiheitsstatue stellt Thomas Roth als Erinnerung an New York in sein neues Büro. Und er bringt ganz viel Erfahrung mit, die er als Korrespondent in New York, Moskau und Johannesburg und als Leiter des ARD-Hauptstadtstudios in Berlin gesammelt hat.
Ich bin ja schon gut 30 Jahre unterwegs, habe viel gesehen und ich denke, dass ein Stück weit diese Erfahrung auch mit einfließen kann. Also ich kann doch über vieles reden oder anmoderieren, was ich selbst schon gesehen habe.
Die Themen des Tages präsentiert Thomas Roth im Wechsel mit seiner neuen Kollegin Karen Mioska.
Das Großartige an Thomas Roth ist, wir haben eine Geheimsprache. Wir sprechen beide Russisch. Das haben wir festgestellt und so können wir uns jetzt noch mehr verbinden und ein super Team werden.
Und natürlich gehört dazu auch weiterhin der 39-jährige Ingo Zamparoni als Vertreter der beiden Moderatoren. Zusammen sei man das beste Team, das er sich vorstellen könne, findet der 61-jährige Thomas Roth.
Wir sind ja auch unterschiedlich alt, wie sich an mir leicht sehen lässt. Aber ich glaube, wir können uns auf eine großartige Weise ergänzen.
Ein neuer Moderator der Tagesthemen wird auch immer gefragt, wie er sich denn von den Zuschauern zu verabschieden gedenke.
Also da bin ich noch am Knurmeln.
Verabschieden wird sich Thomas Roth bei seiner Premiere am Montag allerdings nach gerade mal rund 7 Minuten. Denn seine erste Sendung wird in der Halbzeit des DFB-Pokalspiels Reden gegen Bayern München ausgestrahlt. Jetzt legt euch alle schlafen, könne er da jedenfalls nicht sagen, erklärt Thomas Roth und lacht.
Gröhlende Heavy-Metal-Fans und jede Menge Bier. In dem kleinen schleswig-holsteinischen Örtchen Wacken beginnt mal wieder das größte Heavy-Metal-Festival der Welt. Insgesamt werden mehr als 70.000 Fans erwartet und viele sind jetzt schon da. Jörn Schaar berichtet.
Wacken kennt im Augenblick nur diese Themen.
Nass, bisschen schlammig und gut.
Nein. Die anderen Themen. Heino und die Hitze. Fangen wir mal mit der Hitze an. Letzte Nacht hatte es noch mal ordentlich geregnet. Heute Vormittag kam dann in Wacken die Sonne raus und die Wiesen haben wieder angefangen abzutrocknen. Es war richtig warm und durch die ganze Feuchtigkeit in den Böden auch etwas schwül. Stört euch die Hitze eigentlich?
Nee, also wenn die wie letztes Jahr mit einem großen Wasserspeier hier rumspringen, dann wird das auf jeden Fall ein großer Spaß. Und den Schlamm hat man sowieso. Also.
Fehlen eigentlich nur noch ein paar richtig gute Tipps gegen die Hitze.
Ja, natürlich mit viel Wasser, viel Bier und einen Hut gegen den Sonnenstich.
Und sonst noch was vielleicht?
Erstmal habe ich diesen wunderschönen Hut hier, damit mir das alles nicht so auf den Kopf ballert. Und dann hat Mutti natürlich gesagt, packt euch Sonnencreme ein, das haben wir gemacht.
Der Hut ist bei den Metalheads an so heißen Tagen eine Mischung aus Modeaccessoire und Notwendigkeit. Und die Stimmung nach der ersten Nacht in Wacken?
Hervorragend, das Wetter wird jetzt gut und wir sind guter Dinge.
Das Wetter wird gut, also wird das Wetter gut.
Die Stimmung ist großartig.
Also gut aufgewacht heute Morgen. Ja,
so zerstört, wie du aussahst.
Ja, meine Klamotten waren zwar alle weg, aber sonst ist das eigentlich alles schier gewesen.
Bei einem die Haare, beim anderen die Klamotten.
Bei der anderen die Bierdusche.
Ja, jetzt aber mal ganz ehrlich, die Luftfeuchtigkeit liegt bei mindestens 120%. Schlägt sich sowas nicht auf die Laune nieder?
Bei uns ist die Stimmung immer gut, das hat aber nichts mit der Luftfeuchtigkeit zu tun, sondern mit der Körperfeuchtigkeit.
Spricht's und stößt mit seinem Kumpel an. Den Nachmittag in Wacken bestimmt ansonsten noch die Frage nach Heino. Angeblich sollen Rammstein ihn eingeladen haben, schreibt zumindest die Bild. Ein offizielles Statement von Rammstein gibt es nicht, deswegen wollen auch die Wacken-Organisatoren nichts dazu sagen. Und von Heino kommt auch nichts. Wenn es nach den Metalheads geht, dann könnte das aber trotzdem lustig werden, wenn Heino mit dabei ist.
Ja, geil.
Das Gerücht
stimmt.
Nur geil.
Nur,
das Gerücht gibt
haben
das.
Wir auch schon
das
gehört?
Das wird ein richtiger Abriss-Set. Also.
Ja, geteilte Meinung. Aber es wäre auf jeden Fall lustig, denke ich.
Ja, was denn jetzt? Passt Heino zum Wacken Open Air?
Naja, aber sonst passt er hierher. Wenn du dich an letztes Jahr erinnerst, war der Ding da, der... Wer war's da, der Ding? Ja, ich bring's nicht mehr zusammen. Ist ja egal.
Roberto Blanco war es übrigens, der diesem Metalhead partout nicht mehr einfallen wollte. Und ja, was kann nach Roberto Blanco noch groß kommen? Vielleicht ja tatsächlich, Heino.
Wäre vielleicht ganz abgefahren mit Rammstein zusammen. Als Einzelauftritt vielleicht nicht, aber mit Rammstein zusammen vielleicht gar nicht verkehrt.
Etwas Genaues weiß offiziell niemand. Heute Abend um kurz nach 10 starten Rammstein ihre riesige Pyro-Show. Dafür musste extra eine der Bühnen vergrößert werden. Ob Heino dann wirklich dabei ist, ob in echt oder wieder nur in Form des kostümierten Rammstein-Leadsängers, das werden wir erst heute Abend erfahren.
Und wenn Sie mitbekommen wollen, ob Heino nun wirklich singt oder nicht, im Internet übertragen wir die wichtigsten Auftritte heute Morgen und übermorgen live aus Wacken per Livestream auf ndr.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Joachim Hagen.